Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Szefanowske. Ist eine Spitzenköchin eigentlich einsame Spitze oder ist auch Sterneküche Teamarbeit? Das wollen wir heute besprechen mit einer Frau, die es wissen muss. Julia Komp hat ein Sterne-Restaurant in Köln. Mehr von ihr in unserer Reihe Gemeinsam oder einsam im Laufe dieser Sendung. Beginnen wollen wir aber mit den Auswirkungen unseres extremen Wetters. Wer aktuell durch Parks oder Gärten spaziert, sieht überall strohgelbe, verbrannte Rasenflächen. Auch den Bäumen und Hecken machen die Temperaturen schwer zu schaffen. Und selbst wenn es mal einen kräftigen Regenguss gibt, das Wasser erreicht die tiefen Bodenschichten oft gar nicht mehr. Unsere historischen Parklandschaften in Deutschland, die kämpfen in diesem Jahr ums Überleben. Das gilt auch für das Weltkulturerbe in Potsdam mit dem Park Sanssouci und dem Park Babelsberg. Hier wachsen Bäume und Pflanzen, die die Visionen der preußischen Könige widerspiegeln. Die berühmten Weinbergterrassen, die Orangerie oder die monumentalen Alleen, die ja auf Entwürfe von Peter Joseph Linné zurückgehen. Ich habe über die Lage mit dem Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg gesprochen, Christoph Martin Vogter, und als erstes habe ich ihn gefragt, welche Pflanzen ihm denn gerade besondere Sorgen machen.
Ja, leider machen uns sehr viele Pflanzenarten zurzeit Sorgen, aber ich glaube, ganz besonders im Mittelpunkt stehen zurzeit Buchen und Eichen. Da haben wir große Verluste. Bei den Bäumen im Park Sanssouci haben wir eine Rate von ungefähr 80% der Bäume, die geschädigt sind. Im Schlosspark Babelsberg, der auf einem besonders sandigen Boden steht, ist das sogar noch größer. Da sind wir bei 90-100%.
Wie gehen Sie denn zurzeit vor, um das Schlimmste zu verhindern?
Wir können also nur mit einem Bündel von Maßnahmen arbeiten. Das eine ist natürlich sozusagen, woran alle denken, dass wir versuchen, die Bewässerungssysteme zu verbessern und auch effektivere Bewässerungsmethoden zu entwickeln. Das zweite ist, dass wir wichtige Einzelbäume uns vornehmen und denen sozusagen eine besondere Begleitung geben, ihnen versuchen, einzeln zu helfen. Also Bäume, die ganz wichtig für die Struktur unserer Parks sind, große Bäume, besonders alte Bäume, Bäume, die an einer zentralen Stelle stehen. Daneben gibt es viele Maßnahmen, die sich auf Bodenverbesserung richten. Zum Beispiel, wir haben Drohnenüberfliegung der Gelände, um einen viel besseren Überblick darüber zu bekommen, was dort gerade passiert und wie sich die Schäden entwickeln. Also es ist wirklich ein ganzes Maßnahmenpaket.
Im Schlosspark von Brühl im Rheinland, da ist der Park zurzeit gesperrt wegen herabfallender Äste. Gibt es bei Ihnen in Potsdam sowas auch?
Ja, also es gibt ein relativ neues Phänomen, das sind die sogenannten spontanen Astabbrüche. Es war früher so, dass wir mit einer relativ guten Sicherheit vorhersagen konnten, wann Äste gefährdet sind und die vorher abnehmen konnten. Inzwischen passiert das so schnell und ohne klar sichtbare Anzeichen, dass wir also häufiger Astabbrüche haben. Ich hatte neulich einen Tag, da habe ich 3 Meldungen bekommen von Abbrüchen großer Äste im Neuen Garten in Potsdam an einem Tag. Das sind also wirklich nennenswerte Anzahlen. Das ist zum einen natürlich schrecklich für die Bäume, es ist aber ja auch ein Risiko für die Besuchenden. Und deshalb kann ich das die Kollegen und Kolleginnen in Brühl gut verstehen, dass sie dort auch mit Absperrungen arbeiten.
Ich habe es am Anfang schon gesagt, dass ja Ihre Bäume und Pflanzen, das sind ja nicht irgendwelche, sondern die spiegeln ja auch die Visionen der preußischen Könige. Was muss denn in Potsdam auch aus kulturhistorischer Sicht auf jeden Fall erhalten werden? Was hat da Priorität?
Die Parks sind ja eine Kombination aus sozusagen Raumbildern, also wo sind die Wiesen, wo sind die Alleen, wo sind Durchblicke, wo sind die großen Bäume. Das ist also das eine, dass wir diese Strukturen erhalten. Und das zweite ist die Baum- und Straucharten, die dort benutzt worden sind, weil die das Bild ganz wesentlich mitbestimmen. Also welche Farben haben die Blätter, welche Form haben die Kronen. Und das dritte ist natürlich, dass wir uns sehr bemühen, alte Bäume möglichst lange am Leben zu erhalten, die eben noch einen großen Teil dieser Parkgeschichte auch mitgemacht haben. Denn wir haben teilweise noch Bäume, die sind über 200 Jahre alt. Und wir versuchen, dass wir so wenige wie möglich von denen in der nächsten Zeit verlieren. Aber das wird ein immer schwierigeres Vorhaben.
Wird denn der Schlosspark in Potsdam in 10 Jahren vielleicht ganz anders aussehen als jetzt?
Also man kann das schon sehen, dass wir ja eine große Zahl von Altbäumen verlieren, und zwar relativ schnell, sehr viel schneller, als das in früheren Jahrzehnten der Fall war. Und das wird sich beschleunigt fortsetzen. Ich gehe davon aus, dass in 10 bis 20 Jahren wir einen wesentlichen Teil der großen Altbäume verloren haben werden in den Parks, wenn jetzt kein Wunder geschieht. Und das heißt, das Bild wird sich deutlich ändern, wenn dieses Panorama der großen Bäume mit den großen Kronen, die diese Räume im Park schaffen und auch diesen, ja, also auch so eine wunderbare Atmosphäre schaffen, das werden wir jetzt schnell verlieren. Wir müssen uns darum bemühen, dass wir die nächste Generation des Parks heranziehen, damit dieses Bild wieder entstehen kann.
Gibt es denn da etwas, das Ihnen in dieser Zeit Hoffnung macht?
Wir haben gemeinsam mit den anderen deutschen Schlösser- und Gärtenorganisationen ein Forschungsnetzwerk und haben jetzt bereits das zweite große Forschungsprojekt mithilfe der Bundesstiftung Umweltschutz laufen und werden nächste Woche zu unserer ersten Tagung zusammenkommen, auch in Potsdam, wo wir die Ergebnisse austauschen. Wir reden dabei nicht mehr primär über die Rettung des jetzigen Bestandes, sondern wir reden darüber, wie wir in die Zukunft eine neue Generation von Gärten fit machen können für die stark geänderten Rahmenbedingungen des Klimawandels. Und da gibt es tatsächlich einige Perspektiven, die Mut machen. Zum Beispiel das Prinzip der sogenannten Eigenwerbung, dass wir an vielen Stellen in Deutschland festgestellt haben, dass Kleinbäume, die direkt vor Ort angezogen werden und auf dem Grundstück bleiben, die sich dort ausgesät haben, die dort gepflegt werden, die dort in eine kleine lokale Baumschule kommen und dann vor Ort wieder eingesetzt werden, dass die sehr viel stärker sind und sehr viel mehr Adaptionsmöglichkeiten haben an sich wandelnde Klimabedingungen. Und die meisten deutschen Schlösserorganisationen legen in ihren Gärten inzwischen kleine lokale Baumschulen an.
Das heißt also, sie pflanzen dieselben Arten wieder an, aber dadurch, dass sie sie auf dem Gelände anpflanzen, sind die dann widerstandsfähiger, als wenn sie 10 Kilometer weiter aus der Baumschule kämen.
Ja, das ist eine ganz erstaunliche Beobachtung, die hat sich jetzt aber an vielen Orten bestätigt, also genau wie Sie es gesagt haben. Und das ist für uns deshalb auch sehr wichtig, weil wir auf diese Weise die Pflanzenarten nicht ändern müssten. Denn mit jeder geänderten Pflanzenart ändert sich auch das Bild des Parks. Und beim Welterbepark wie unserem in Potsdam, da kommt es sehr darauf an, dass wir das ursprüngliche Parkbild bewahren. Und diese Eigenwerbung, also diese Bäume aus den lokalen Baumschulen bei uns in den Parks, die versprechen, dass wir dort mit derselben Art von Bäumen weiterarbeiten können.
Sie haben schon gesagt, dass Ihr Projekt auch von der Bundesregierung unterstützt wird. Würden Sie sich denn insgesamt mehr Sichtbarkeit und auch mehr Unterstützung aus der Politik wünschen?
Auf jeden Fall. Das ist ein großes Thema. Das bezieht sich nicht nur auf die historischen Parks, aber in denen wird das sehr sichtbar. Wir haben jetzt sehr wichtige Investitionsmittel der EU und des Landes Brandenburg bekommen, um die Parks voranzubringen in Potsdam. Aber wir müssen natürlich immer wieder das sagen, was zurzeit zu wenig hören wollen. Die Parks haben auch bei allen Anstrengungen, die wir zurzeit unternehmen, nur dann eine Chance, wenn wir es schaffen, den Klimawandel zu verlangsamen und am Schluss auch ihn wieder anzuhalten. Denn wir haben große Schwierigkeiten, uns mit dem schon jetzt erreichten Stand des Klimawandels zu reagieren und den Parks in diesen Bedingungen eine Zukunft zu geben. Wenn das in derselben Geschwindigkeit weitergeht, werden wir das Rennen verlieren.
Christian Martin Vogter war das Generalsekretär der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg über die Folgen des Klimawandels für die historischen Gärten und Parks. Nach dem jüngsten Ansturm auf die spanische Exklave Ceuta macht Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni jetzt Druck. Sie fordert eine Wende in der europäischen Migrationspolitik mit Flüchtlingszentren in Afrika. Ein Kurs, der auch im Vorfeld der Videoschalte der EU-Innenminister heute Thema war. Innenpolitisch, da fährt Meloni schon lange eine harte Linie, vor allem bei der Kultur. Ihr Fokus liegt auf nationalkonservativen Werten, die autonomen linken Kulturzentren sind ihr da ein Dorn im Auge. Innerhalb eines Jahres hat die italienische Regierung zwei der bekanntesten Kulturzentren räumen lassen, in Mailand und Turin. Die Empörung war damals groß, aber wie sieht es heute dort aus und warum haben diese sogenannten Centri Sociali in Italien eigentlich eine so große Bedeutung? Charlotte Weinreich berichtet.
Das Ascatasuna gehörte zu den bekanntesten autonomen Kulturzentren Italiens. Ende 2025 wurde es von der Regierung von Giorgia Meloni geräumt. Bei den Protesten gegen die Schließung kommt es zu schweren Ausschreitungen. Warum sind die Demonstranten so wütend? Und was hat es mit diesen sogenannten Centri Sociali auf sich? Antworten auf diese Fragen finde ich in Mailand. Auch hier hat Meloni vor genau einem Jahr, im August 2025, eines der berühmtesten linken Kulturzentren räumen lassen, das Leon Cavallo. Matteo De Giuli ist Autor und Kulturjournalist. Gemeinsam besuchen wir das Leon Cavallo. Ein großer Gebäudekomplex, verziert mit beeindruckender Graffiti-Kunst. Das Gelände selbst ist abgesperrt.
Das Leon Cavallo war schon immer eine Art Legende. Es war ein wichtiger Kulturort für experimentelle Musik und Filme. Die Rap-Szene ist hier entstanden. Die 90er waren die goldenen Jahre der Centri Sociali. Man konnte sie ab dann nicht mehr ignorieren. Sie haben es geschafft, die Mainstream-Kultur von unten zu beeinflussen.
In den 70er Jahren wurden besetzte Häuser ein Mittel des Protests und der italienischen Gegenkultur. Die Aktivisten dahinter kritisieren soziale Missstände und hinterfragen traditionelle Lebensweisen.
Im Namen Centri Sociali steckt auch der soziale Aspekt. Bevor es ein Ort für Konzerte wurde, war das Leon Cavallo ein Kindergarten, eine öffentliche Kantine, eine Frauenklinik, eine freie Radiostation. Sozialhilfe von unten, denn soziale Absicherung ist bis heute ein Problem in Italien.
Ein Teil des Gebäudes des Leon Cavallo mit Graffiti-Kunst steht inzwischen unter Denkmalschutz. Noch ist unklar, was damit passieren wird. Und auch die Bewegung hat ein Jahr nach der Räumung noch immer kein neues Zuhause gefunden. Meloni begründet die Räumung der Centri Sociali damit, dass es in einem Rechtsstaat keine rechtsfreien Räume geben dürfe. Denn die Gebäude sind illegal besetzt. Die linke Szene aber wirft Meloni Doppelmoral vor, denn rechtsextreme Zentren und deren Hauptquartiere werden von der Regierung in Ruhe gelassen.
Melonis Regierung versucht, die Narrative in der Kulturwelt zu verändern. Die Centri Sociali spielen da eine wichtige Rolle, weil sie für die italienische Kultur so wichtig sind. In Italien tendiert die Kultur schon immer eher zum linken politischen Spektrum. Auch heute ist fast jeder Autor, Sänger, Schauspieler eher links. Das gefällt Meloni und der rechten Bewegung gar nicht.
Wenn man sich das Instagram-Profil des Leon Cavallo anschaut, wird klar, die Bewegung lebt weiter. Marina Böhr ist Vorsitzende des Vereins Mamme Antifasciste del Leon Cavallo, der antifaschistischen Mütter. Diese Gruppe von Aktivistinnen steht hinter dem Kulturzentrum.
Wir hoffen, dass das nicht das Ende ist. Wir suchen weiter nach Alternativen, klar, auch wenn das schwierig wird. Diese Räumung war brutal, sie war schmerzhaft. Was mich so wütend macht, ist, dass diese politische Entscheidung ein Indiz dafür ist, dass gerade etwas schiefläuft. Das passt nicht zu unserer Stadt.
Es gibt hunderte Centri Sociali in Italien. Matteo De Giuli glaubt, dass auch die restlichen Kulturzentren in Gefahr sind. Die Hoffnung gibt er trotzdem nicht auf.
Die Regierung wird weiter ihre Muskeln spielen lassen und behaupten, dass es hier nur um ein Problem der Legalität geht. Die ganze Bewegung muss neue Wege finden, sich zu organisieren, online und offline. Aber die Centri Sociali waren schon immer in Gefahr und sie haben es immer geschafft, zu überleben. Das ist nicht das Ende.
Charlotte Weinreich berichtete aus Italien über die Lage nach der Schließung von zwei bedeutenden Kulturzentren.
Gemeinsam oder einsam? Über Solitäre und Rudeltiere in der Kultur.
In unserer Sommerreihe in Kultur heute, da tauchen wir heute ein in das Reich kulinarischer Meisterwerke. Gewürze direkt aus den Ursprungsländern und geheime Rezepte, die ihr von Familienbetrieben aus aller Welt auf einer Reise verraten wurden. Dafür steht die Sterneköchin Julia Komp. Sie ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Unter den 339 Sterne-Restaurants in Deutschland werden aktuell nur 14 von einer Küchenchefin geleitet, alle anderen von Männern. 2016 ist Julia Komp mit gerade einmal 27 Jahren zu Deutschlands jüngster Sterneköchin gekürt worden. Damals war sie noch Küchenchefin im Schloss Lörsfeld in Kerpen. Und auch für ihr eigenes Restaurant, das Sahila in Köln, hat sie sich schon nach kürzester Zeit wieder einen Michelin-Stern erkocht. Einsame Spitze sein, diesen Begriff kennt man vor allem aus dem Sport. Aber lässt sich denn dieses Bild vom einsamen Spitzensportler auf die Spitzenküche übertragen? Das habe ich Julia Komp gefragt.
Ich glaube irgendwie nicht so richtig, weil einsam bin ich nicht, denn ohne Team wird das alles nicht funktionieren und deswegen ist man ja nicht so richtig alleine, sondern in einem großen Team.
Frau Komp, es gibt ja da dieses Sprichwort, viele Köche verderben den Brei. Sie haben schon gesagt, Sie sind ein Team. Trotzdem, wie viel Einzelkämpfertum braucht es denn, um Küchenchefin zu sein?
In der Küche gibt es ja immer eine bestimmte Hierarchie. Früher war diese Hierarchie sehr, sehr streng und hoch, aber heute wird es halt flacher. Natürlich kann der Azubi jetzt nicht dem Küchenchef was sagen, aber allgemein ist es nicht mehr so streng und hart, wie es vielleicht vor 50, 60 Jahren war. Es funktioniert halt in der heutigen Zeit wirklich nur, wenn jeder mitmacht und man halt diesen Teamspirit fühlt, weil natürlich kann man als einzelne Person nicht an allen Fronten kämpfen. Aber natürlich muss einer auch die Richtung vorgeben. Das heißt, es ist in dem Fall mein Restaurant und ich bin die Küchenchefin und ich würde jetzt nichts servieren, was ich selber nicht gut finde. Natürlich kann man mal einen Abstrich machen, wenn man sagt, okay, man isst nicht so gerne Schokolade. Trotzdem darf ein Schokoladendessert existieren. Oder es gibt vielleicht Gemüsesorten, die man mehr oder weniger mag. Aber wenn ich von einem Gericht nicht wirklich hundertprozentig überzeugt bin und denke mir, wow, das ist aber eine Geschmacksexplosion, dann können wir es halt nicht machen.
Sie haben ja ein sehr internationales Team. Bringen denn da die Köchinnen und Köche auch eigene Rezepte mit?
Ja, auf jeden Fall. Im Moment sind wir ein sehr junges Team. Wir haben gerade mit 3 neuen Azubis gestartet. 2 unserer Azubis, die wir 3 Jahre lang ausgebildet haben, haben gerade ihre Ausbildung abgeschlossen, erfolgreich. Und natürlich sind das schon 5 von 10, die sehr, sehr jung sind und noch wenig Erfahrung haben. Das heißt, die können noch nicht so viel beitragen zu der Menüplanung. Aber zum Beispiel Kaya, unsere Patissiere, sie hat sehr viele Länder in Südamerika bereist. Da ist sie mir schon weit voraus. Ich war ja eher in Asien und auch im Orient. Sie bringt super viele Ideen ein. Und Akosch zum Beispiel, unser Sous-Chef, er kommt gebürtig aus Ungarn. Und er mag sehr gerne die traditionelle Küche, also auch österreichisch, natürlich von zu Hause die ungarische oder die slawische Küche. Das heißt, dann ergänzt man sich natürlich. Wir haben aber auch einen Koch aus Indien, wir haben jetzt eine neue Köchin aus Jordanien. Und ja, mit jedem Teammitglied aus einer unterschiedlichen Nationalität erweitert sich unser Know-how, unser Geschmack und natürlich auch die Gerichte.
Das heißt, da sagt schon mal jemand, ich bringe da mal ein altes Rezept meiner Großmutter mit.
Genau, das hatten wir tatsächlich, den Baumstriezel zur Weihnachtszeit.
Wer hat denn die besten Rezepte? Sie sind ja auch herumgefahren, waren 14 Monate auf kulinarischer Entdeckungsreise von Marokko bis Thailand.
Ja, darauf habe ich leider keine Antwort.
Wo hat es Ihnen am besten geschmeckt?
Für mich, mein persönliches Leben, ich mag halt den Orient. Ich mag gerne scharfes Essen. Ich mag super gerne Tomaten und Paprika. Ich mag auch den Geschmack von Holzkohle. Also wenn man jetzt für mich einfach Paprika, Chili und Tomaten auf den Grill legen würde mit einem leckeren Dip, wäre ich super zufrieden. Also das Orientalische und die Gewürzwelt ist so mein persönlicher Geschmack. Aber allgemein im Restaurant haben wir ja auch super viele asiatische Gerichte. Und Asien ist riesig. Ein thailändisches Curry ist komplett was anderes wie eine japanische Miso-Suppe. Ist komplett anders wie vielleicht ein koreanischer Kimchi-Salat. Mhm. Aber während der Reise, also bei den 30 Ländern, die ich besucht habe, haben mich, glaube ich, Indien und Korea am meisten fasziniert.
Waren Sie da alleine unterwegs?
Ja, an den meisten Stationen war ich tatsächlich alleine. Ab und zu habe ich mich mit unserer damaligen Patissiere an manchen Orten getroffen und wir haben zusammen gekocht. Aber ja, klar, überwiegend alleine. Und als Praktikantin in vielen verschiedenen Betrieben und Restaurants auf der Welt gearbeitet. Und eigentlich war ich ja einsam, also alleine unterwegs. Aber dadurch, dass ich dann halt in den Restaurants gearbeitet habe, gab es auch dort immer Teams. Und die haben einen mehr oder weniger, sage ich mal, aufgenommen. Wollten natürlich super viel von ihrer eigenen Kultur an mich weitergeben und natürlich auch von den authentischen Gerichten. Und zum Schluss war ich immer mit einer großen Gruppe gemeinsam auf der Straße beim Streetfood essen, habe tolle Touren gemacht, konnte natürlich viele Menschen, Familien und Kulturen kennenlernen und trotz einsam war ich nie alleine.
Das Thema Einsamkeit hat ja in Ihrem Beruf noch eine ganz praktische Seite, weil Sie arbeiten, wenn andere feiern oder mit der Familie am Abendbrottisch sitzen. Macht denn die Spitzenküche einsam oder schweißt sie dann die Küchencrew quasi wie eine Familie zusammen?
Ja, ich denke schon, dass dieses Leben im Restaurant auch so eine Ersatzfamilie ist. weil man doch sehr viele Stunden halt einfach dort verbringt. Klar, einsam ist es dann schon in Bezug auf Freunde und Bekannte, sag mal Leute, die normale Jobs haben, also wirklich im Büro sind. Aber ich glaube, in der letzten Zeit, vor allem halt in den letzten Jahren, hat sich das Ganze schon sehr, sehr positiv entwickelt. In meiner Ausbildung hatten wir immer donnerstags Ruhetag, also donnerstags immer frei. Zusätzlich gab es noch einen flexiblen Tag, Montag, Dienstag oder Mittwoch. Wenn es schlecht lief, hatte man dann Montag frei, Dienstag, Mittwoch wieder arbeiten, Donnerstag wieder frei. Aber heute ist es halt nicht mehr so. Bei uns im Restaurant haben die Leute Sonntag, Montag, Dienstag frei. Das heißt, wir sind schon auf eine 4-Tage-Woche zurückgegangen. Und von diesen 4 Tagen haben wir mittwochs keinen Mittagstisch. Und ehrlich gesagt finde ich dieses Wochenende, Sonntag, Montag, Dienstag, viel cooler als Samstag, Sonntag. Sonntags ist dieser Familientag, der entspannte. Man kann halt, sag ich mal, sich perfekt mit der älteren Generation treffen. Man kann samstags abends nach der Arbeit noch weggehen. Weil, sag mal, auch wenn man dann geduscht um 12 Uhr aus dem Restaurant rausgeht, ist ja immer noch früh genug, mit seinen Freunden irgendwo feiern zu gehen. Dann könnte man sonntags ausschlafen. Mhm. Montags kann man seine Dinge erledigen. Und wenn man mal ins Phantasialand möchte, dann ist da auch nicht so viel los wie am Samstag oder Sonntag.
Wie essen Sie selbst eigentlich privat am liebsten? Lieber allein, um sich dann ganz analytisch quasi auf jede Nuance zu konzentrieren? Oder muss Essen für Sie in der Gemeinschaft sein?
Also für mich muss Essen gemeinsam sein. Ich finde es echt richtig schlimm, alleine zu essen. Ich möchte auch nicht für mich alleine kochen. Also wenn ich für mich alleine was kochen muss, dann brate ich Zwiebel, Paprika und Tomaten an und mache ein Ei drüber und würze mir das halt lecker. Aber ja, ich würde jetzt niemals auf die Idee kommen, mir eine leckere Soße zu kochen und Backofenkartoffeln und ein Steak zu braten. Ich finde, das schönste Essen ist halt zusammen, wenn alle am Tisch sind, wenn viele verschiedene Kleinigkeiten auf dem Tisch sind oder halt zu Hause grillen im Garten. Man hat halt vorher schon diese Vorfreude auf dem Tisch, ist schon, weiß ich nicht, Brot mit Kräuterbutter und dann kommen Salate und dann wird irgendwas gegrillt, egal was. Und dann sitzt man halt zusammen und hat auch nochmal den Geruch und keiner steht dann dafür in der Küche.
In unserer Sommerreihe Gemeinsam oder Einsam, da ging es heute um die Spitzenküche. Ich habe mit der Sterneköchin Julia Komp gesprochen. Und jetzt die Kulturmeldungen heute mit Luca Pizzato.
Die Auseinandersetzungen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Smithsonian gehen in die nächste Runde. Anfang Juli hatte das Weiße Haus einen Untersuchungsbericht vorgelegt und darin dem Smithsonian, dem größten Museumsverbund der Welt, vorgeworfen, die amerikanische Geschichte in seinen Museen zu verklären. Jetzt will die Administration unter Donald Trump das Budget des Smithsonian sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr um jeweils 200 Millionen Dollar kürzen. Damit fällt der Gesamtetat erstmals seit 5 Jahren unter 1 Milliarde Dollar. Ob es zu den Kürzungen kommt, muss noch vom Kongress entschieden werden. Donald Trump fordert seit seinem Amtsantritt strukturelle Reformen des Smithsonian. So sollen Ausstellungen künftig eine patriotische und siegreiche Geschichte der USA präsentieren. Zum Smithsonian gehören 17 Museen in Washington D.C., darunter das National Museum of African American History and Culture, das Themen wie die Sklaverei und den Rassismus im 20. Jahrhundert beleuchtet. Am Wochenende sind nach einem russischen Angriff auf ein Warenlager an die 8 Millionen Bücher verbrannt. Die Menge sei dramatisch, aber nicht überraschend, so die Verlegerin Katharina Mischenko im Programm von Deutschlandfunk Kultur.
Ich war auch schockiert, dass die Zahl der Bücher so hoch war. Aber dann habe ich ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass in diesen Jahren des groß angelegten Krieges sind über 860 Bibliotheken in der Ukraine zerstört oder beschädigt. Und infolgedessen sind auch Millionen von Büchern zerstört. Also nicht von Neugedruckten, aber auch von den Beständen der Bibliotheken. Also diese Zahlen sind wirklich wahnsinnig,
sagt die ukrainische Verlegerin Katharina Mischenko. Vor allem Kinder- und Schulbücher sind zerstört worden. Der betroffene Ranuk Verlag spricht vom größten Verlust für die Buchinfrastruktur der Ukraine. Der Paul-Celan-Preis geht in diesem Jahr an den Schriftsteller Stefan Mosta. Und zwar für seine Übersetzung des Romans Zur Kirche von dem finnischen Schriftsteller Volta Kilpi. Mit dem Preis wird auch Mostas übersetzerisches Gesamtwerk gewürdigt. In der Jurybegründung heißt es, Mosta bereichere die deutschsprachige Literatur mit seinen Übersetzungen bedeutender Texte vom nordöstlichen Rand Europas. Der Deutsche Literaturfonds vergibt den Paul-Celan-Preis jedes Jahr an deutschsprachige ÜbersetzerInnen, mitsamt einem Preisgeld von 25.000 Euro.
Luca Pizzato war das mit den Kulturmeldungen. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Folgen des extremen Wetters für die Landwirtschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske.